Ja, ansonsten ist unsere Startzeit jetzt erreicht und die Bühne gehört jetzt Harald Hartmann für seinen Vortrag »Wie können OpenStreetMap und QGIS einen Wegewart unterstützen?«
Ja, vielen Dank für die Einladung. Damit willkommen hier im Saal und draußen an den Bildschirmen. Bevor ich aber mich der Beantwortung dieser Frage widmen möchte, nur eine kurze Umfrage hier im Saal mit Handzeichen bitte. Aktive OpenStreetMap hier. Oh ja, doch, jede Menge. QGIS-Anwender anwesend? Ja, genauso viele, ja, gut. Und hat sich vielleicht auch der ein oder andere Wegewart hierher verirrt? Oh, ach, ganz hinten? Okay. Dann schauen wir mal. Dann deswegen so eine Art kleiner Disclaimer nämlich noch vorab. Das, was ich hier zeige, ist natürlich jetzt nur meine persönliche Spitze des OpenStreetMap und QGIS-Eisberges. Das heißt, kannst du gerne Ideen holen, aber du musst es natürlich nicht so machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Das ist dann eben selbst überlassen. Ja, wie hat es bei mir alles angefangen? 2014, ja, als Softwareentwickler damals einen Online-Kurs gemacht, ja, Data Wrangling with MongoDB, und in diesem Kurs wurden ja OpenStreetMap-Daten durch die Mangel gedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da habe ich dann auch mal bei mir am Monat mal so in die OpenStreetMap-Karte reingeschaut und festgestellt, oh ja, das ist ein ziemlich weißer Fleck, da gibt es also noch viel zu tun. Ja, so hat es bei mir dann angefangen. Erstmal die allgemeinen Daten, die auch für alle interessant sind, eben so Hausumringe, die Adressdaten, dann so Recycling, Briefkästen, Parken, alles, was man so an Point of Interest, wie man so schön sagt, vorfindet. Aber auch dann wir sind jetzt Micromapping, also auch Zäune, Hecken, sonst was gedeckt und Bäume. Irgendwann geht es aber natürlich auch raus, außerhalb des Siedlungsgebiets in die Freiwildbahn und bin dann eben auch die mit GPS, Logger, Foto, Handy und so weiter losgezogen und habe dann mal so die Wirtschaftswege um meinen Monat herum aufgesucht. Ja, und habe dann da eben so wegbegleitende eben diverse Objekte vorgefunden, also Bänke, Wegweiser, Infotafeln, Schutzhütten, was man dann doch so als Wanderer kennt. Ja, und deswegen gleich mal an die OpenStreetMapper der Hinweis, weil ohne dass ich das damals schon wusste, also ich bin ja schon seit 2024 ehrenamtlicher Wegewart, also Wanderwegewart im Speziellen, also ohne dass ich es damals wusste, habe ich damit eigentlich schon die erste Hauptaufgabe gemacht, nämlich die Begehung eines Wanderwegs, um einfach mal nach den Rechten zu schauen, um dann auch, dann, wenn mal was nicht so in Ordnung war, das entsprechend weiterzumelden. Ja, mich hat dann der Weg, weil auf diesen Bildern sieht man so weiße Plaketten mit einer Beschriftung. Ja, damit konnte ich damals halt nichts anfangen. Also bin ich in die örtliche Touristinfo gezogen, habe da zum Glück einen gleichaltrigen, IT-affinen Mitarbeiter kennengelernt. Der ist mittlerweile im Regionalverbund Thüringer Wald und der hauptverantwortliche Ansprechpartner für AutoActive, My Business, da pflegen wir aktuell dann unser ganzes Inventar im Trailmanagement. Eben ganz auch objektspezifisch teilweise die Spezialdaten. Ja, aber da eben diesen Luxus vermutlich nicht jeder Wegewart hat in Deutschland und auch das System nicht zu 100% alles abdecken kann, was ich so als Aufgaben in dem Sinne wahrnehme. Ja, gehen wir nochmal zurück in 2014. Weil was habe ich vorgefunden? Ja, eine Excel-Liste, wie man sie klassisch vielleicht damals kannte. Eben Bilder mit den Begehungen, die Inventarnummern an sich in den verschiedenen Spalten, dann aufgelistet eben die Attribute von diesen Objekten und auch so ein kleines Aufgabenmanagement, nämlich mit den grünen und roten Feldern, wo derjenige sich dann eben damals sich das halt eingetragen hat und dann auch abgearbeitet hat. Was fehlt aber natürlich in so einer Excel-Liste? Da hat es auf jeden Fall gefehlt, eine Länge im Breitengrad. Also hast du richtig die geografische Position, die fehlt natürlich da komplett. Gut, man hätte vielleicht damals auch schon Links und einfügen können. Ja, aber so wirklich integrativ ist es meiner Meinung nach halt doch nicht ganz. Weil die ganzen Positionen, die waren nämlich auf einer ausgedruckten topografischen Karte 1 zu 25.000, auf DIN A2 ausgedruckt, so richtig schön mit Pinnadeln und nebendran war dann halt meist ein Fähnchen oder irgendwas, um das dann zu verorten. Ich habe mir dann damals schon, habe ich das gesehen gehabt, UMAP ist so eine Art Webdienst, nenne ich es jetzt mal. Ist jetzt mittlerweile auch in Deutschland eine entsprechende Instanz gehostet auf openstreetmap.de und damit ist es auch jemand, der sich in der OpenStreetMap-Welt nicht so gut auskennt, durchaus einfach und intuitiv möglich, Marker zu erstellen und dahinter aber auch Tabellen, Datensätze zu legen mit seinen Attributen, die er gewünscht. Ich habe das damals so aufgeteilt gehabt, dass, man sieht es wahrscheinlich schlecht, aber es sind gelbe Punkte vorhanden, das ist der unterste Punkt. Das waren die Aufgaben für mich, also sprich an Inventaren, an denen ich selbst als Mapper noch gar nicht war, um erstmal die in OpenStreetMap reinzubringen. Das waren also meine offenen Aufgaben. Dann, wenn ich da was vorgefunden habe, was eben nicht so in Ordnung war, dann habe ich die eben in den roten Block verschoben. Also es sind dann auch zwei getrennte Tabellen gewesen. Und damit hatte eben dann der Mitarbeiter in Touristinfo, der war nämlich gleichzeitig auch damals der Wegewart noch, was nicht anfangen können, hat sie dann langsam abgearbeitet, sprich die Aufgaben im Bau weitergeben oder sich auch mal selbst umgekümmert. Und grüne Punkte sind eben, habe ich damals schon Overpass-Abfrage geschrieben, um die Live-Elemente aus der OpenStreetMap-Datenbank zu holen, damit man sieht, was da erfasst ist. Und mit ein bisschen HTML-Kenntnisse kann man dann auch so schöne Pop-Ups erzeugen, wenn man dann die Bilder hochladen und dann entsprechend verlinken. Das ist, wie gesagt, im Großen und Ganzen auch der einfache Einstieg. Ja, aber dann stellt sich halt grundsätzlich die Frage, was ist OpenStreetMap eigentlich? Ja, wenn man jetzt die Normalmenschen auf der Straße fragt, ist es wahrscheinlich immer noch die meiste Antwort, ne, das ist eine Karte. Ja, aber ist es in dem Sinne leider eben nicht, das ist halt schon eine Folge davon, nämlich es ist eine, in erster Linie eine freie Geodatenbank. Die ist weltweit und natürlich auch erstmal vom allgemeinen Interesse. Ich habe hier mal so ein menschenlesbares, einigermaßen Beispiel mitgebracht, eben von dieser Bank. Ich habe da verschiedene Typen. Hier wird sie zum Beispiel als Punkt erfasst und am Punkt wird schon mal der Längen- und der Breitengrad mit erfasst. Und somit ist eigentlich das wichtigste Merkmal, was wir schon mal haben, nämlich die geografische Position da. Ansonsten ist es ziemlich frei, die Struktur. Das heißt, es wird mit sogenannten Key-Value-Paaren gearbeitet, mit Tags. Das heißt, ich sage eben, Amenity-Bench ist eben diese Bank. Dann sage ich noch mit Backrest, yes, dass sie eine Rücklehne hat. Und mit Ref habe ich eben dann entsprechend die Inventarnummer eben damit hinterlegt. Gibt es auch einige mehr. Im OpenStreetMap-Wiki gibt es dazu natürlich zu jedem Objekt natürlich auch entsprechende Dokumentation, wie denn so die Sachen zu erfassen sind. Genau, und weil wir vom Thema ist eine Datenbank, das heißt, wir müssen Daten erfassen. Ich habe mal hier die Gliederung aus dem OpenStreetMap-Wiki zum Thema Wandern mitgebracht. Einerseits habe ich natürlich die Wege und Punkte. Wege ganz allgemein, die Geometrie, also handelt es sich um eine Pfad, um einen Wirtschaftsweg, um eine Straße etc. Dann natürlich auch die Wegeigenschaften, ja, ne, Surface, Smoothness, also alle, die schon heute Mittag beim Nakana waren im Vortrag, wir haben es nicht abgesprochen, aber das wird gleich nochmal kommen. Und dann auch Einrichtungen, eben wie eben zum Beispiel diese Schutzhütte, Bänke, Wegweiser etc. Auch natürliche Sachen wie Gipfel, Aussichtspunkte, ja, Quellen, was man so schön das noch findet. So, das ist ja alles erstmal ein bisschen zusammenhanglos. Und damit es eben zusammenhängend zu einem Wanderweg wird, greift man dann eben auf die Relation zurück. Da steckt dann eben dann der Name drin, das Symbol, die Referenz, falls es noch eine gibt, die Länge und ob es zum Beispiel ein Rundwanderweg ist. In dem Wiki wird auch noch in der Community damals zumindest noch etwas aufgeführt, nämlich das Trailblaze, also die Wegemarke an sich. Das war durchaus ein bisschen umstritten diskutiert, weil, sprich, die Wegemarke, die am Baum klebt, die hat ja schon mal keinen direkten Bezug zu diesem Wanderweg. Und die Pflege nachträglich ist halt dann schon ziemlich aufwendig, das heißt da, das zu pflegen. Wie gesagt, nicht so der Bringer. Ja, die Daten werden dann entsprechend verwendet, zum Beispiel von Komoot, anderen, aber hier habe ich mal das klassische Beispiel aus OpenStreetMap mitgebracht, nämlich Waymark Trails, eben speziell für die Wanderwege, wo dann eben auch schönes Symbol angezeigt wird und die anderen Metadaten, das Höhenprofil wird angezeigt und so weiter. Das heißt, wenn ich die Daten erstmal da reinbringe in OpenStreetMap, können es andere auch verwenden. Das ist ja dann durchaus ein bisschen der Zweck dahinter. Jetzt ist aber eben diese Wegegeometrie erstmal nicht alles. Weil eine qualitativ hochwertige Aussage treffen zu können, brauche ich eben weitere Attribute, sprich eben die Oberfläche als Beispiel. Das ist einfach das prägnanteste Beispiel. Ich habe hier mal so eine Overpass-Abfrage gemacht und auch mit MapCSS entsprechend eingefärbt. Und alles, was eben keinen Surface-Stack hat, wird eben so blau dargestellt. Das heißt, ich kann dann schon mal zielgerichtet auch irgendwo losziehen und kann dann da nochmal fortgehen als Wegewart selbst. Auch die Community kann das. Und diese Overpass-Abfrage ist übrigens im Surface-Tag im deutschsprachigen Wiki verlinkt. Aber es können natürlich dann auch mit so Apps wie zum Beispiel Streetcomplete auch ein nicht OpenStreetMap-affiner Wanderer Sachen ganz einfach eben entsprechend Daten beitragen, ergänzen, vervollständigen. Ja, zum Beispiel eben, das ist eben diese Quest, diese Oberfläche, und wenn ich das anklicke, dann erhalte ich dann das zweite Screenshot eben auch schön bebildert. Dann die entsprechenden Möglichkeiten, was es denn um was für Oberfläche das sich handelt. Und rechts habe ich dann noch was anderes, weil bei einer Begehung schauen wir als Wegewarte natürlich auch nach, ob denn Sachen noch existieren. Und das hat zum Beispiel Streetcomplete auch integriert, ob denn diese Datenbank noch existiert. Dann gibt es entweder einen Hinweis oder die Sachen fliegen halt raus. Natürlich können auch ganz normal anonyme Personen über die OpenStreetMap.org Homepage Hinweise geben. Hier zum Beispiel dieses klassische Beispiel, das man als Wegewart durchaus öfter mal hat, nämlich die Bank wurde entfernt. Ja, jetzt weiß ich vielleicht aber als Wegewart, dass die halt vielleicht mal gerade nicht da ist, ne, und gerade zur Reparatur ist oder im Winterschlaf. Beim Winterschlaf gibt es aber auch nochmal so Möglichkeiten, dass man halt das auch in Tag hinterlegt, dass es zum Beispiel nur seasonal ist, also saisonal verfügbar, diese Bank. Weitere Anwendungen, Webanwendung, Notes Review, macht es halt da etwas bequemer, auf diese Hinweise eben zuzugreifen, zu filtern für das, was mich interessiert. Bei beiden, also Hinweis allgemein, Notes Review und so weiter, muss ich aber ziemlich aktiv gucken, also immer mal nachschauen. Deswegen finde ich die schönere Möglichkeit, man kann RSS-Feeds abonnieren, zum Beispiel direkt in seinem Mail-Client, und wird dann sozusagen, wenn man es wünscht, einmal täglich benachrichtigt, und zwar nicht nur über die Hinweise, sondern auch über Änderungen, die andere Mapper vielleicht in dem von mir verantworteten Gebiet machen. So habe ich also schon mal Übersicht. Der nächste Punkt wäre die Datenauswertung. Ich kann mir mit Overpass zum Beispiel auch ganz einfach eine CSV-Datei exportieren lassen. Hier mal am Beispiel vom Rennsteig. Da habe ich einfach mal gefragt nach dem Highway, sprich das die Art des Weges, und nach Surface. Weil wenn ich zum Beispiel zum Wanderweg zertifizieren lassen möchte, gibt es meistens irgendwelche Kriterien, zum Beispiel 40% naturnaher Weg, 50% Fahrtanteil etc. Und dann kann ich natürlich die CSV-Daten nutzen, erstmal einfach, um dann eben im Tabellenkalkulationsprogramm dann entsprechend das mal hier so darzustellen. Wie man am Rennsteig sieht, also ein Fahrtanteil von fast 35% ist auf der linken Seite hier und ein Wirtschaftsweganteil von 58%. Dann auf der rechten Seite dann nochmal Hinweis, hat mich nämlich selber ein bisschen erschreckt, nämlich Gravel. Das habe ich in der Tat nämlich 2014 selbst falsch gemacht, gebe ich zu, weil ich da nicht ganz genau ins Wiki geschaut habe. Weil wenn man so in den Online-Editoren schaut, wenn man die Daten beiträgt, ist es so, dass Gravel halt als Schotter bezeichnet ist. Und umgangssprachlich ist im Waldweg Schotterpiste. Ja, aber das ist eben, bei Gravel handelt es sich im OpenStreetMap-Fall wirklich um groben, losen Schotter. Das heißt, ich musste selber teilweise meine Daten noch korrigieren, entweder auf Compacted oder auf Fine Gravel. Fine Gravel sind wirklich so Split- oder ganz feinkörnige als Deckschicht nochmal drauf. Deswegen, da muss man da auch manchmal dann noch Daten anschauen und validieren. So, jetzt ist das ja alles schön mit OpenStreetMap. Ich kann die Daten grundsätzlich erfassen. Das können auch alle verwenden. Aber als Wegewart interessieren mich vielleicht auch nochmal richtige Detaildaten. Also ich möchte zum Beispiel von dieser Bank auch wissen, erstmal um welche Sitzfläche handelt es sich. Ist es ein Metallrost, ist es Holzlatte, wie auch immer. Und wenn es eine Holzlatte ist, wie viele Latten sind denn auf der Sitzfläche, wie viele Latten sind hinten an der Rückenlehne. Kann man grundsätzlich so erfassen. Aber wie gesagt, davon würde ich in dem Sinne, zumindest für den Upload in die OpenStreetMap-Datenbank abraten. Weil, wie gesagt, das sind trotzdem Spezialdaten, die jetzt die Allgemeinheit vielleicht so nicht interessieren. Ich habe natürlich die Möglichkeit, jetzt diese Daten auch lokal bei mir abzuspeichern, zum Beispiel mit JSON. Gut, und wer verrückt genug ist, kann natürlich auch sich einen eigenen OpenStreetMap-Server aufsetzen. Ne? Also Er ist Open Source verfügbar, kann man jederzeit installieren, aber wie gesagt, auch das, glaube ich, wird meistens nicht so der Fall sein. Und wenn ich das Zeug natürlich lokal halte, ist es natürlich dann auch nicht kollaborativ. Da kommen wir nämlich zum nächsten großen Punkt. Na, dafür ist dann vielleicht QGIS schon die bessere Wahl. Ich habe einerseits natürlich die Möglichkeit, auch in QGIS die Daten komplett manuell neu zu erfassen. Oder, das ist immer die Symbiose, weil eben ja, OpenStreetMap ja eine Geodatenbank ist, kann ich auch die Daten entsprechend abfragen und in QGIS reinladen, auf einen eigenen Layer setzen, kann dann die Attributtabelle dann halt in meinem QGIS dann noch entsprechend um weitere Felder, so wie ich es brauche, erweitern. Da gibt es ja auch schon eine spannende Vortrage gestern und heute, was ich so gesehen habe. Und genau, jetzt ist es natürlich auch reinisch erstmal lokal, aber mit QField wird das Ganze und mit der QField Cloud wird das Ganze auch dann portabel und ich kann es auch offline auf meinem Smartphone nutzen. Das heißt, ich erstelle einmal das Projekt, lade es in die QField Cloud hoch, synchronisiere es mit dem Smartphone, gehe raus in die Prärie und tagge die Sachen vor Ort auch offline. Und dann wieder zurück synchronisieren in die Cloud und dann habe ich es auch wieder lokal in meinem QGIS-Projekt. Hier mal so ein paar Auswertungen, was ich jetzt speziell dann gemacht habe. Also es war für mich so ein Versuch, nämlich für Wanderbares Deutschland eben eine Zertifizierung von einem Wanderweg durchzuführen. Und zwar rein erstmal nur auf OpenStreetMap-Daten. Weil die eigentliche Zertifizierung ist so, DIN A4-Seite ausgedruckt, mit ein paar Buntstiften losgezogen und dann wird es eingereicht. Natürlich noch ein bisschen mit Tabellenkalkulation noch etwas analysiert. Aber so wäre die grundsätzliche Herangehensweise, sprich wirklich in Papierform. Und ich habe mal versucht, wie gesagt, mit OpenStreetMap das zu machen. Und da kommen wir dazu, warum brauche ich denn eben diese Oberfläche? Weil zum Beispiel ist ein Kriterium, dass es sich um einen naturnahen Weg handeln muss. So, also, was ist naturnah? Jetzt habe ich schon gesehen. Naturnah kann im OpenStreetMap Sand, Gras, Erde, Wurzeln, alles möglich sein. Aber erst wenn ich die Daten zur Verfügung habe, schaffe ich es erstmal, dann auch danach wieder zu verallgemeinern, um vielleicht eine Definition für die andere Definition, nämlich naturnah, zu finden, was ich vorher dann gar nicht hätte. Und zusätzlich habe ich dann halt auch noch so punktbezogene Kriterien dann noch einfach als neuen Layer mit eingefügt. Die nächste Aufgabe, die so einem Wegewart begleitet, ist Verkehrssicherungspflicht und Gestattungsverträge, also wieder was du besteuerst. Und da kann man sich das auch wieder zunutze machen, wenn man vor allem die amtlichen Liegenschaftskatasterinformationen, wie ich gestern gelernt habe, nicht in allen Bundesländern Open Data verfügbar sind. Eben die räumliche Abfrage zu machen, das heißt, wo steht dieses Inventar und kann mir dann eben die Flurstücks-ID rausziehen mit ein paar wenigen Klicks. Und kann die dann dem Amt für Liegenschaften geben, die mir dann Auskunft darüber gibt, ob das Ding kommunal fast, da ist meistens die Gestattung schon erledigt, oder ob es sich halt um ein Privatgrundstück handelt, da müssen wir natürlich auch den Eigentümer erstmal dann fragen, ob wir da entsprechend was aufstellen dürfen. Eine weitere Anwendung oder Ding, was ich so gemacht habe, ist eben die Kilometrierung. Auch da kann ich reinisch für einen Wanderweg die Daten erstmal in den QGIS reinladen. Ich kann aber auch als irgendein anderes Geo-Format, also GeoJSON, GBX, was auch immer, mir in QGIS reinladen als Layer. Dann habe ich an den Punkten, wo Wegweiser stehen, die Linie getrennt. Und mit ein paar wenigen Klicks ist es möglich, dass man anhand der Linie eben gleich die Länge einfach als Attribut mit anzeigt, als Darstellung. Genauso wie auch jetzt auch nochmal für mich interessant, eben für diese Wegemarken entlang des Weges, die an den Bäumen, Pfählen, Maternen lassen, sonst wo hängen, dass ich mir schon ein grobes Raster in 50 Meter und 250 Meter Schritten hier dann mit habe anzeigen lassen. Das heißt, das kann ich gleich mitnehmen, da habe ich da schon mal grobe Orientierung. Auch wie viele Wegemarken ich brauche und so weiter. Und dann auch ein bisschen Datenanalyse. Ich habe mir vom Kollegen nämlich dann die Inventare, die in AutoActive waren, mal gegeben lassen. Die hat er damals erfasst, ich habe es in OpenStreetMap erfasst und dann habe ich mal so eine Abstandsanalyse gemacht und dann festgestellt, ja, dass man halt einmal was ich, einmal was er, 800 Meter und 700 Meter auseinandergelegen waren. Bei mir war es ein Tippfehler, bei ihm war es so, dass er einfach den Punkt wirklich in seiner Karte beim Setzen einfach mal 800 Meter daneben lag. Und so kann man dann auch dann vielleicht ein Vier-Augen-Prinzip machen. Da ist einfach Kugis meiner Meinung nach das Tool, mit dem halt auch wirklich sämtliche räumliche Abfragen in diesem Bereich machen kann. Ja, hier noch ein paar Links zu den letzten Folien. Ich freue mich natürlich über Feedback und wenn auch das Interesse groß genug ist, vielleicht sieht man sich nächstes Jahr wieder auf der FOSGIS. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Tatsächlich gibt es einiges Interesse. Es gibt nämlich auch ein paar Fragen.
Okay.
Genau. Die erste Frage wäre, wie funktioniert das, wenn du den Eigentümer fragen musst? Bekommst du von der Verwaltung die Kontaktdaten oder leiten die deinen Brief weiter?
Genau, also ich bin nur ehrenamtlich. Das heißt, ich bekomme diese Daten nicht direkt, sondern das läuft dann über die Touristinformation. Die macht es dann mit dem Amt aus und dann kriegt die natürlich dann, weil sie dann auch dann eben die Daten. Also den Gestaltungsvertrag macht dann die Touristinfo aus. Da habe ich jetzt als ehrenamtlicher Wegewart nichts mit zu tun. Aber ich kann trotzdem schon mal eben da die Zuarbeit machen. Ne? Weil das früher haben die auch ziemlich manuell die Sachen irgendwie versucht rauszufinden. Aber seitdem es halt Open Data gibt und eben gerade mit Kugis ne, die Layer übereinander legen kann und die räumlichen Anfragen, ist es natürlich mit ein paar Klicks erledigt. Und da bin ich halt dabei gewesen.
Okay, das ist praktisch. Und für welche Organisation machst du denn die Wegearbeit?
Das ist wirklich nur meine lokale Kommune, also meine Gemeinde im Schleusegrund in Thüringer Wald.
Ah ja.
Ja, deswegen also wirklich ganz, also ich bin jetzt nicht kreiswegewartmäßig, sondern wirklich nur lokal Einzelkämpfer. Da hat es nämlich letzten Jahre keine gegeben und dann, wie gesagt, wie ich ja schon gesagt habe, ich wusste lange Zeit nicht, dass ich die Arbeiten eigentlich schon längst gemacht habe, ne, schon seit Jahren.
Ja, cool. Und eine Frage zu der OSM. Warum würde man denn die Bankdetaildaten da nicht so reinpacken, wie du es eben gezeigt hast? Das sah doch gut aus.
Ja, es sah gut aus, aber dadurch, dass es, wie gesagt, ja sich um eine weltweite Datenbank handelt, macht schon Sinn, die Sachen auch so zu abstrahieren, dass sie auch weltweit irgendwo gültig sind. Also zum Beispiel, Beispiel ist dann die Highway-Klassifizierung in Primary, Secondary, Tertiary. Also erste, zweite, dritte Ordnung, aber nicht jede Bundesstraße ist unbedingt Primary. Das wird man in Deutschland immer versucht, dass man sagen, Bundesstraße ist die erste Klasse, dann was haben wir als nächstes, die Landstraßen, zweite Klasse, dritte Klasse, dann Kreisstraßen. Aber das ist eben nicht die Bedeutung, sondern die Bedeutung bei Highway in der Klassifizierung ist eher, wie oft wird dieser Weg von anderen genutzt, also wie wichtig ist er. Das kann schon mal sein, dass wie gesagt dann Secondary durchaus als eine Landstraße vielleicht zum Primary wird oder umgekehrt. Das kann schon mal dann passieren. Deswegen eben diese Verallgemeinerung für die weltweite Bedeutung.
Also waren das keine Standard-Tags,
die du... Nein, das waren jetzt also das, was ich da nochmal gezeigt habe bei den Spezialdaten. Das waren eben keine Standard-Tags. Deswegen immer einfach mal ins Wiki gucken. An den entsprechenden Objekten steht dann durchaus immer dabei, was denn so die sinnvollen Attribute der Tags denn sind. Und daran sollte man sich durchaus meiner Meinung nach auch halten, wenn man es weltweit verfügbar haben möchte.
Ja. Und dann ist noch eine Frage, wird auch die Gefahrenklasse von Wegen erfasst?
Die was?
Die Gefahrenklasse von Wegen.
Das war, glaube ich, nur ein Beispiel. Also ein Merkmal ist Sex-Scale, nennt sich das Attribut. Das ist ja die Kategorisierung nach dem Schweizer Wanderverband, wenn mich alles täuscht. Also, oder? Ja, ne? Genau, wo ich eben in 5 Stufen schon mal, brauche ich Trittsicherheit, ist es absturzgefährdend, wie auch immer. Auch das war, glaube ich, in der einen Folie noch mit dabei, also in der Übersichtszeile zu wandern, steht hier auf jeden Fall mit drin. Dass man das ist halt auf jeden Fall wichtig, auch das mit zu fassen. Aber im Thüringer Wald geht es meistens nie über die 2. Stufe hinaus. Also da ganz selten, dass da vielleicht mal ein T3, also mit Absturz vorkommt, seltener Fall. Das ist eher im Gebirge auf jeden Fall noch wichtiger als vielleicht die Oberfläche, ja.
Jetzt haben wir noch spezielle Fragen. Gibt es Routinen in OSM für temporäre Wegesperren, zum Beispiel Steinschlag, die entweder manuell oder automatisch wieder aufgehoben werden?
Also, soweit ich weiß, es gibt es Temporary Namespace, damit ich sage, es ist irgendwas Temporäres, aber ich glaube nicht, dass es da Automatismen gibt. Also gerade in anderen, Komoot, Autoactive und so weiter, da mache ich das ja auch im Hintergrund. Und da wird's dann auch, da kann ich halt Zeit hinterlegen und wird so wieder rausgenommen. Also ich kann diese temporäre Einschränkung durchaus zeitlich zwar in den Text mit hinterlegen, aber es ist, glaube ich, jetzt nichts da, was jetzt das wirklich noch mehr automatisiert. Weil das auch immer das Problem ist, dass die Daten in manchen Anwendungen, ich glaube bei der Freizeitkarte in Locus sind es, glaube ich, vierteljährlich. Das heißt, vielleicht macht es da manchmal gar keinen Sinn, wenn es vor allem kurzlebige Spans sind, die in OpenSIM einzutragen, wenn die vielleicht dann, wenn ein Baum gefallen ist und in drei Tagen ist er vom Förster schon wieder weggeschafft, glaube ich, macht das jetzt keinen Sinn. Also muss man schon abwägen zwischen der Dauer der Sperrung und das sollte der Wegewart dann eventuell dann wissen, ja, ob es Sinn macht.
Gibt es bessere Lösungen oder Ideen in OpenStreetMap für hochdynamische informelle Wege wie zum Beispiel Gletscherrouten?
Oh, da bin ich leider komplett falsch angesprochen als im alpinen Raum. Kenne ich mich leider gar nicht aus, also was da jetzt hochdynamisch ist.
Dann haben wir noch zwei Fragen. Was ist deiner Meinung nach die beste App für Wanderungen?
Ich selbst nutze in der Tat Locus im Moment.
Welche?
Locus.
Ah ja.
Ja, deswegen. Das, wie gesagt, früher habe ich auch mal OSMAN genutzt und so weiter, aber ich bin irgendwie jetzt bei Locus hängen geblieben, da es halt auch offline nutzbar ist. Auch wenn ich mal in Südeuropa sonst wo unterwegs bin, wo ich vielleicht auch kein Data-Roaming habe, bin ich da irgendwie hängen geblieben. Also ich bin natürlich auch gerne für Vorschläge, soll es was Neueres geben, was ich jetzt vielleicht in den letzten 5 Jahren verpasst habe, gern da.
Okay, und die letzte Frage, wie wird man Wegewart?
Ja, einfach mal in der Gemeinde nachfragen, ob es denn da Bedarf gibt. So wirklich werden. Wie gesagt, ich habe es ja jahrelang gemacht, ohne dass ich es wusste. Und ansonsten, wenn man es dann wird, also dazu berufen wird, also in meinem Fall eben ehrenamtlich, dann kriegt man durchaus mal vielleicht noch die eine oder andere Schulung, also zum Beispiel eben von Wanderbares Deutschland, wenn es um Zertifizierung geht, da bekommt man auf jeden Fall dann noch Material an die Hand. Aber das ist, wie gesagt, eben, deswegen stelle ich es jetzt wahrscheinlich auch so vor eben, ne, dass es diese Möglichkeit gibt, weil das Schöne ist, wenn man es ehrenamtlich macht, also ich möchte es jetzt nicht für ganz Deutschland die Hand ins Feuer legen, aber meistens ist es doch so, dass man unfallversichert ist und dass man vielleicht auch noch eventuell eine kleine Aufwandsentschädigung bekommt für das, dass man halt solche Aufgaben dann nebenbei vielleicht auch als OpenStreetMapper mitmacht.
Ja, super. Vielen Dank für diesen Vortrag.
Ja, Dankeschön.